Which way do you face?
In welche Richtung blicken Sie? Präsident Boyd K. Packer überraschte mich mit dieser verwirrenden Frage, als wir bei meinem allerersten Auftrag als 70er gemeinsam unterwegs waren. Ich hatte keine Ahnung, worauf er hinaus wollte. Ein 70er, fuhr er fort, spricht nicht im Namen der Menschen zum Propheten, sondern im Namen des Propheten zu den Menschen. Vergessen Sie nie, in welche Richtung Sie blicken. Das war sehr lehrreich. Wenn wir anderen mehr gefallen wollen als Gott, kehren wir die Reihenfolge der beiden wichtigsten Gebote um. Wir vergessen, in welche Richtung wir blicken. Dennoch haben wir alle schon aus Furcht vor den Menschen diesen Fehler begangen. Der Herr ermahnt uns durch Jesaja: Fürchtet nicht den Hohn der Menschen. In Lehis Traum wurde diese Furcht bei vielen ausgelöst, weil man aus dem großen und geräumigen Gebäude mit dem Finger der Verachtung auf sie zeigte. Sie vergaßen, in welche Richtung sie blickten, und gingen vom Baum weg, weil sie sich schämten. Gruppenzwang soll die Einstellung oder gar das Verhalten des Menschen verändern. Er bekommt Schuldgefühle, weil er andere vor den Kopf stößt. Wir wollen respektvoll mit denen umgehen, die mit dem Finger zeigen, aber wenn wir aus Furcht vor den Menschen versucht sind, Sünde zu billigen, führt diese uns in die Falle, wie es im Buch der Sprichwörter heißt. Wir werden geschickt geködert, indem man an unser Mitgefühl appelliert, etwas zu tolerieren oder gar gut zu heißen, was von Gott verdammt wird. Für die Glaubensschwachen kann das ein großer Stolperstein sein. Zum Beispiel nehmen manche junge Missionare diese Furcht vor den Menschen mit auf Mission und melden den schamlosen Ungehorsam eines Mitarbeiters nicht dem Missionspräsidenten, weil sie ihren abtrünnigen Mitarbeiter nicht vor den Kopf stoßen wollen. Man zeigt Charakterfestigkeit, indem man die richtige Reihenfolge der beiden wichtigsten Gebote nicht vergisst. Wenn ein Missionar seinen Irrtum einsieht und erkennt, dass er Gott Rechenschaft schuldet und nicht seinem Mitarbeiter, sollte ihm das Mut geben, seine Blickrichtung zu ändern. Mit seinen jugendlichen 22 Jahren vergaß sogar Joseph Smith, in welche Richtung er blickte, als er den Herrn immer wieder bedrängte, er möge Martin Harris erlauben, die 116 Manuskriptseiten auszuleihen. Vielleicht wollte Joseph Smith Martin Harris damit für dessen Unterstützung danken. Wir wissen, dass Joseph Smith unbedingt weitere Augenzeuge haben wollte, die ihm gegen die schrecklichen Lügen, die man ihm vorhielt, beistehen sollten. Welche Beweggründe Joseph Smith auch hatte oder wie gerechtfertigt sie auch erschienen mögen, der Herr entschuldigte sie nicht und wies ihn scharf zurück. Wie oft hast du die Gebote übertreten und hast dich weiterhin von Menschen überreden lassen? Denn siehe, du hättest die Menschen nicht mehr fürchten sollen als Gott. Aufgrund dieser einschneidenden Erfahrung vergaß Joseph Smith nie wieder, in welche Richtung er blickte. Wenn man vor den Menschen sein Gesicht wahren möchte, kann man unwissentlich vor Gott sein Gesicht verlieren. Wer meint, er könne Gott gefallen und zugleich den Ungehorsam der Menschen gutheißen, ist nicht neutral, sondern spielt ein doppeltes Spiel, hat zwei Gesichter oder versucht, zwei Herren zu dienen. Man braucht sicher Mut, um Gefahren entgegenzutreten, aber wahrer Mut zeigt sich darin, dass man die Furcht vor den Menschen überwindet. Daniels Gebete halfen ihm, Löwen entgegenzutreten, aber Mut wie ein Löwe entwickelte er, als er sich König Darius widersetzte. Solcher Mut ist eine Gabe des Geistes, die der Gottesfürchtige empfängt, der nicht vergisst zu beten. Königin Esther erlangte durch ihre Gebete eben diesen Mut und trat ihrem Ehemann, König Artaxerxes, entgegen, obwohl sie wusste, dass sie damit ihr Leben aufs Spiel setzte. Mut gehört nicht nur zu den grundlegenden Tugenden, sondern ist, wie C.S. Lewis gesagt hat, die Form, die jede Tugend im entscheidenden Augenblick annimmt. Pilatus war barmherzig, bis es gefährlich wurde. König Herodes war traurig darüber, dass er Johannes den Täufer enthaupten lassen sollte, aber er wollte seinen Schwur nicht vor allen Gästen brechen. König Noah wollte Abinadi freilassen, bis Gruppenzwang durch seine schlechten Priester ihn zum Wanken brachten. König Saul war dem Wort des Herrn ungehorsam und behielt die Kriegsbeute, weil er sich vor dem Volk gefürchtet und auf seine Stimme gehört hat. Um das rebellische Volk Israel am Fuß des Berges Sinai zu besänftigen, schuf Aaron ein goldenes Kalb und vergaß, in welche Richtung er blickte. Viele der führenden Männer im Neuen Testament kamen zum Glauben an den Herrn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Denn sie liebten das Ansehen bei den Menschen mehr als das Ansehen bei Gott. In den Heiligen Schriften findet man viele Beispiele dieser Art. Hören Sie sich jetzt einige inspirierende Beispiele an. Zuerst Mormon. Siehe, ich spreche unerschrocken, denn ich habe Vollmacht von Gott und ich fürchte nicht, was Menschen tun können, denn vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht. Nephi. Darum Was der Welt gefällt, schreibe ich nicht, sondern was Gott gefällt und denen, die nicht von der Welt sind. Hauptmann Moroni. Siehe, ich bin Moroni, euer oberster Hauptmann. Ich trachte nicht nach Macht, sondern danach, sie niederzureißen. Ich trachte nicht nach der Ehre der Welt, sondern nach der Herrlichkeit meines Gottes und der Freiheit und dem Wohlergehen meines Landes. Moronis Mut war so groß, dass er sich beständig daran erinnerte, in welche Richtung er blickte und dass über ihn gesagt wurde, wenn alle Menschen so gewesen wären und jetzt wären und immer so sein würden wie Moroni, siehe, dann wäre selbst die Mächte der Hölle für immer erschüttert. Ja, der Teufel hätte niemals Macht über das Herz der Menschenkinder. Die Propheten haben zu allen Zeiten unter dem Finger der Verachtung zu leiden gehabt. Warum? Gemäß den Heiligen Schriften liegt das daran, dass die Schuldigen die Wahrheit als hart empfinden, denn sie trifft sie bis ins Innerste. Oder wie Präsident Harry Lee es beschrieben hat, trifft man den Vogel, taumelt er. Ihre Verachtung zeugt in Wahrheit von Schuld, die sich rechtfertigen will. So war es auch bei Korihor, der schließlich zugab, ich habe immer gewusst, dass es einen Gott gibt. Korihor konnte so überzeugend täuschen, dass er schließlich seine Lüge selbst glaubte. Oft werden die Propheten voll Verachtung bezichtigt, sich nicht im 21. Jahrhundert anzupassen oder borniert zu sein. Man versucht, die Kirche zu überzeugen oder gar zu zwingen, Gottes Maßstäbe auf das Niveau des eigenen unangemessenen Verhaltens zu senken. Das führt, um es mit Elder Neil L. Maxwells Worten zu sagen, zu Selbstzufriedenheit statt zu persönlichem Fortschritt und Umkehr. Die Maßstäbe des Herrn auf das Niveau des unangemessenen Verhaltens der Gesellschaft zu senken, bedeutet Abfall vom Glauben. Viele Kirchen unter den Nephiten begannen 200 Jahre, nachdem der Heiland unter ihnen erschienen war, Abstriche an der Lehre zu machen, wie Elder Holland es ausdrückte. Achten Sie bei diesem Vers aus 4. Nephi auf Parallelen zu unserer Zeit. Und es begab sich, als 210 Jahre vergangen waren, gab es viele Kirchen im Land. Ja, es gab viele Kirchen, die vorgaben, den Christus zu kennen, und doch leugneten sie den größeren Teil seines Evangeliums, sodass sie alle Art Schlechtigkeit annahmen und das, was heilig war, dem zuteil werden ließen, dem es wegen Unwürdigkeit verboten war. Klingt das nicht vertraut in diesen letzten Tagen? Manche Mitglieder bemerken nicht, dass sie in dieselbe Falle geraten, wenn sie sich für regionale oder ethnische Überlieferungen ihrer Väter einsetzen, die sich nicht mit der Evangeliumskultur vereinbaren lassen. Wieder andere betrügen und verleugnen sich selbst und flehen den Bischof an oder fordern gar von ihm die Maßstäbe für den Tempelschein, die Zulassung an eine Universität oder die Missionsbewerbung zu senken. Es ist nicht leicht, Bischof zu sein, wenn man so unter Druck gesetzt wird. Doch der Heiland reinigte den Tempel, um dessen Heiligkeit zu verteidigen. Ebenso sind Bischöfe heutzutage aufgerufen, den Maßstab für den Tempel mutig zu verteidigen. Jesus Christus hat gesagt, ich werde mich meinem Volk mit Barmherzigkeit kundtun, wenn mein Volk meine Gebote hält und dieses heilige Haus nicht verunreinigt. Der Heiland, unser großes Vorbild, blickte stets auf seinen Vater. Er liebte seine Mitmenschen und diente ihnen, doch sagte er, meine Ehre empfange ich nicht von Menschen. Er wollte, dass die Menschen, die er belehrte, ihm folgen, aber er buhlte nicht um ihre Gunst. Wenn er eine gute Tat vollbrachte, zum Beispiel einen Kranken heilte, forderte er den Betreffenden oft auf, erzähl niemanden davon. Er wollte damit unter anderem genau den Ruf vermeiden, der sich trotz seiner Bemühungen, ihm zu entgehen, dennoch verbreitete. Er verdammte die Pharisäer, weil sie gute Werke vollbrachten, um von den Menschen gesehen zu werden. Der Heiland war der einzige, vollkommene und der furchtloseste Mensch, der je gelebt hat. Im Laufe seines Lebens traf er unzählige Male auf Anfeindung, doch er beugte sich niemals dem Finger der Verachtung. Er ist der Einzige, der nie vergaß, in welche Richtung er blickte. Er hat gesagt, ich tue immer das, was dem Vater gefällt. Es geht mir nicht um meinen Willen, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. In 3. Nephi 11 bis 28 verwendet der Heiland die Bezeichnung Vater mindestens 163 Mal. Er sagte den Nephiten ganz deutlich, dass er im Auftrag des Vaters bei ihnen war. In Johannes Kapitel 14 bis Kapitel 17 erwähnt der Heiland den Vater mindestens 50 Mal. Er war in jeder erdenklichen Weise ein vollkommener Jünger des Vaters. Er handelte so vollkommen im Auftrag des Vaters, dass, wenn man den Heiland kannte, auch den Vater kannte. Wenn man den Sohn sah, dann sah man den Vater. Wenn man den Sohn hörte, dann hörte man den Vater. Er war im Prinzip nicht mehr vom Vater zu unterscheiden. Der Vater und er waren eins. Er wusste, ohne Wenn und Aber, in welche Richtung er blickte. Möge sein inspirierendes Beispiel uns gegen die Fallgruben der Schmeichelei von außen und der Selbstgefälligkeit von innen wappnen. Möge es uns den Mut geben, uns nie zu ducken oder einzuschmeicheln, wenn man uns einschüchtern will. Möge es uns anspornen, so unauffällig wie möglich Gutes zu tun und nicht nach den Ehren der Menschen zu streben. Und möge sein unvergleichliches Beispiel uns helfen, nicht zu vergessen, welches das wichtigste und erste Gebot ist. Wenn andere den Geboten Gottes zuwiderhandeln und dafür unsere Zustimmung fordern, mögen wir nie vergessen, wessen Jünger wir sind und in welche Richtung wir blicken. Das ist mein Gebet. Im Namen Jesu Christi. Amen.